Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Deine Wege sind vollkommen gut, haben wir gerade gesungen, alle animiert durch die tolle Band. Schönen Dank euch, das war richtig klasse heute wieder. Meine ich jetzt ganz im Ernst, verdient doch mal einen kleinen Applaus, finde ich gerade so, was die Band gerade so auf die Beine stellt. Ich bin ganz angetan, hat mich angerührt. Aber wir singen mit powervoller Musik unterstrichen, deine Wege sind vollkommen gut und denken wir das eigentlich tatsächlich? Die Frage taucht heute vielleicht in der Predigt nochmal auf. In einer Predigt aus einer Reihe Spezies Mensch, kleine Artenkunde Mensch könnte man die auch nennen. Das ist es, was wir so in dieser vorweihnachtlichen Predigtreihe betreiben. Wir sind heute in Woche 2. Und Weihnachten erzählt ja die Geschichte der Menschwerdung Gottes. Und die Adventszeit, in der wir uns gerade befinden, ist die Vorbereitungszeit auf die Feier dieses Ereignisses. Und deswegen, aus dem Grund, wollten wir uns hier mal in der City Church mal den Menschen einmal so ansehen, wie er ist, wie er tatsächlich ist. Eine Bestandsaufnahme über den Menschen als solchen und über seine Geschichte mit Gott, um uns vielleicht so ein bisschen zu verstehen, um uns selbst zu verstehen und vielleicht auch zu erfassen, warum um alles in der Welt denn Gott Mensch wurde. Warum das vielleicht notwendig wurde oder warum das vielleicht eine Konsequenz aus dieser Geschichte zwischen Gott und dem Menschen ist. Erinnern wir uns nochmal kurz an Episode 1 dieser Artenkunde. Letzte Woche stand hier der Christoph und hat davon berichtet, wie alles begann. Und das ist ja auch allgemein bekannt, das muss man den Leuten eigentlich nicht neu erzählen. Das ist ja eine sehr bekannte Geschichte. Gott schuf den Menschen, liest man da in den ersten Kapiteln der Bibel, als sein Abbild, als ein Wesen voller Würde, voller Potenzial und vollkommen einzigartig in der Schöpfung. Soweit die Aussagen der Bibel, soweit auch allgemein bekannt halt das, weil wie sich viele Leute den Menschen vorstellen. Nett, sage ich, das hört man gerne über sich. Das Problem ist nur, ich kriege immer diese Problemthemen, ich weiß gar nicht warum, das Problem ist nur, wo ist denn dieser sympathische, hoffnungsvolle Gottableger, wenn man ihn mal so nennen wollte halt, ne? Dieses Pflänzchen, was da angelegt worden ist und was so ähnlich wie Gott ist, was ein Abbild von Gott ist. Sieht die Realität nicht anders aus? Ne? Also ist die Realität nicht eine Welt voller Diktatoren, voller Umweltsünder, voller schwacher Menschen, voller gebrochener Menschen, die allen möglichen Süchten unterliegen, die von anderen enttäuscht sind, all diese Menschen, die da von außen auf mich zukommen, die dazu beitragen, mir mein Leben so richtig zu versauen, und sieht die Welt und der Mensch nicht eher so aus, kleinen Moment, bevor die Folie kommt, Leute, die jetzt so ganz sensibel sind, die gucken vielleicht mal ganz kurz weg und machen die Augen ganz vorsichtig auf. Ich habe eine Collage gemacht, da sind ein paar sehr unschöne Bilder drauf. Das ist so ein bisschen so vielleicht die Geschichte des 20. Jahrhunderts, die man da so ein bisschen sieht und was der Mensch da so alles angestellt hat in der Zeit halt. Ein paar Diktatoren, die allgemein bekannt sein dürften. Wir sehen die Atombombe, Tierversuche. Wir sehen kleine Kinder, die im Krieg mit Napalm bombardiert werden. Wir sehen Leute, die eiskalt eine Pistole an den Kopf gesetzt bekommen. Wir sehen links ein Bild aus dem Konzentrationslager, oben Lindy England, Abu Ghraib aus kurzer Zeit halt. Das sind Dinge aus der Presse, Bilder, die sich in unser Gedächtnis unlöschbar eingeprägt haben, von denen wir entsetzt sind. Ja? Okay, das ist Geschichte, das sind schlimme Dinge, aber jetzt sind wir nicht, wir alle, die wir sitzen, Adolf Hitler oder Saddam Hussein und wir töten normalerweise auch keine vietnamesischen Kinder in der Woche. Das sind extreme Beispiele, die ich da jetzt gerade hochgepusht habe, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das sind die Extreme, das sind die übelsten Auswüchse, zu denen der Mensch fähig ist. Aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich zu mir selber bin, mich selbst ansehe, dann komme ich vielleicht trotzdem zum gleichen Schluss wie der Apostel Paulus, der vor 2000 Jahren im Brief an die Römer was geschrieben hat, und der hat das wiederum eigentlich nicht erfunden, sondern hat das aus dem Psalm, aus dem Alten Testament rausgenommen. Da lesen wir, das lese ich euch nur vor, im dritten Kapitel des Römerbriefes, Verse 10 und 12, da sagt Paulus, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und ein bisschen später, im 7. Kapitel vom Römerbrief, so ähnlich, ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel, sagt Paulus über sich selber, denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Und das muss ich sagen, das kenne ich bei mir selber auch. Ich stehe ganz oft davor, dass ich mich entlarve, dass ich irgendwie entdecke, dass ich Dinge tue, die ich eigentlich nicht tun will und die ich einfach mal so mache, aus irgendwelchen Gründen. Es gibt auch ein Lied von einer deutschen Gothic-Band In Extremo, die haben so Dudelsack-Heavy-Metal-Musik, irgendwie habe ich mir mal kurz von einem Freund überspielt, da ist ein Lied dabei, das ist relativ martialisch, da geht es irgendwie darum, so ich kenne alles, auch Punkt und Strich, ich kenne nur einen nicht und das bin ich, singen die da. Und das stimmt so ein bisschen, kennt man sich eigentlich wirklich, weiß ich eigentlich wirklich, was alles so in mir drinsteckt, will ich da eigentlich dran an diesen Kern, der so in mir vielleicht verborgen ist, aber wenn ich ein bisschen gucke, dann komme ich vielleicht zum ähnlichen Ergebnis wie Paulus. Und ich stelle mir dann vielleicht auch die gleiche Frage, wie Paulus sie dann wieder im Römerbrief im 7. Kapitel stellt, wo Paulus ausruft, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Lutherworte, aber vollkommen nachvollziehbar, man stellt irgendwie fest hoch, also mein Leben trägt was in sich, was nicht in Ordnung ist und was passiert damit? Kann ich da Abhilfe bekommen? Und was läuft denn da schief bei uns, dass wir einerseits so voller guten Willen sind, und das möchte ich euch jetzt mal allen unterstellen, das unterstelle ich mir selber auch, dass wir ganz oft wirklich das Gute tun wollen, aber das nicht tun, sondern das tun, was wir eigentlich hassen. Und obwohl wir so voller guten Willen sind, es oft einfach nicht gebacken kriegen, wenn wir ehrlich vor uns selber sind. Und wisst ihr, was mir an der Bibel so am besten gefällt? Dass sie so herrlich realistisch ist. Das ist kein Witz. Und jetzt kommt es noch besser, die Bibel ist auch dort total realistisch, wo wir es gar nicht erwarten würden, zum Beispiel in Erzählungen, die uns heute wie Märchen vorkommen, vom Wortlaut her, so von dieser Allgemeinheit her, wie es beschrieben ist. Und was uns heute bevorsteht, ist der Umgang mit einem Text der Bibel, mit einem sehr alten Text der Bibel, mit einem der ersten Texte der Bibel. Und dieser Umgang wird gleich zwei Prinzipien berücksichtigen, die ich euch unabhängig von diesem Thema einfach mal generell im Umgang mit der Bibel empfehle. Und zwar zwei Prinzipien. Das erste Prinzip ist das Gesetz der ersten Erwähnung. Wenn man mal ein Problem hat und sich mit irgendwas beschäftigen möchte, halt, dann suche man danach, wo ein Begriff oder die Beschäftigung mit einem Thema das erste Mal in der Bibel vorkommt, chronologisch gesehen. Irgendwo, ne, wie weit vorne taucht das auf. Und oft ist das sehr erhellend. Ich will da jetzt kein total allgemeingültiges Gesetz draus machen. Es funktioniert nicht immer, aber erstaunlich oft und zumindest ist es immer erhellend, da mal nachzugucken, was dann da drüber drin steht halt. Das ist der erste Ansatz. Guckt mal so, wo steht ein Problem oder ein Thema das allererste Mal drin. Kann man übrigens ganz gut mit einer Konkordanz rausfinden, wenn ich weiß, was das ist. Das sind so Bücher, in denen alphabetisch Wörter aufgelistet sind und damit ja auch Probleme, irgendwelche Dinge. Und dann kann man nachgucken, an welchen Stellen der Bibel das so auftaucht. Und dann sieht man ja, aha, vielleicht weiter vorne, vielleicht weiter hinten und kann da mal nachblättern. Also ganz hilfreich dafür, sich mal eine Konkordanz kaufen. Haben wir sicherlich draußen noch am Büchertisch, der übrigens, das hat die Sabine gerade noch vergessen, das füge ich gleich mal an der Stelle eben kurz ein, nur noch, glaube ich, heute und nächste Woche auf hat und nur noch irgendwie Kalender jetzt gerade noch zweimal da hat oder so. Also wer noch Kalender kaufen will, wer Kalender verschenken will, zum Büchertisch halt. Werbeblock beendet. Ja. Das zweite Prinzip halt, also neben dem Prinzip der ersten Erwähnung ist dasjenige, dass ihr euch vielleicht mal Bibeltexte unter dem Aspekt angucken müsst, was steht da eigentlich wirklich drin und was bedeutet das für uns? Das meint, ich kann einen Text einmal mal so oberflächlich lesen und ihn so ganz interessant finden. Interessante Geschichte, ich lese ihn so durch wie ein Roman, wie eine Geschichte, die ich mal so aufnehme und dann danach vielleicht auch bald wieder vergesse. Aber oft fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren, wenn ich den Text dann genau darauf prüfe, was er eigentlich sagt und ob das auch was mit mir zu tun hat. Und die beiden Dinge möchte ich heute mit euch gemeinsam mal durchgehen, anhand eines Textes. Also erstmal, Frage 1, wo beschäftigt sich die Bibel das erste Mal mit menschlichem Versagen? Nun, gleich am Anfang, also kurz nachdem von der Erschaffung des Menschen berichtet wird, in Genesis 3, also im allerersten Buch der Bibel, im 1. Mose, auch genannt Genesis im 3. Kapitel. Und das ist die berühmte Geschichte von Adam, Eva, der Schlange und dem darauf folgenden Obstverzehr. Und kennt ihr alle, ne? Also, und denkt vielleicht so ein Märchen, so ein bisschen Märchenaspekte, eine sprechende Schlange und so. Oder ist das geschichtliche Realität? Gab es Adam, Eva, sprach die Schlange? War das so? Oder ist das schon irgendwie im Kern wahr und so und ist deswegen eine allgemein ewig gültige Fabel, die vielleicht nicht ganz so passiert ist, aber es passt schon so von den Koordinaten her, vielleicht ein bisschen anders alles so gewesen, aber allegorisch, fabelhaft ausgedrückt halt. Ne? Und ich bitte euch, lasst uns mal diese ganzen theologischen Fragen, über die sich Theologen schon seit Jahrhunderten streiten, mal total beiseite lassen. Und lass uns einfach mal den Text gemeinsam anschauen und wir fragen uns dabei einfach mal nur, was da eigentlich wirklich drin steht in diesem Text und ob das etwas mit uns hier und heute, wie wir heute hier sitzen, zu tun haben. Und wir machen das jetzt mal wie folgt. Ich lese den Text mal vor und anders als wir das sonst so oft machen, erscheint nicht der Text hinten dran, sondern ein paar Originalfotografien aus der Zeit. Die dann gleich auftauchen. Also ich fange mal an. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Da in der Mitte ist er, ne? Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und dem Baum des Lebens mitten im Garten und dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das war noch aus Genesis 2, also das zweite Kapitel. Und jetzt geht's weiter mit dem dritten Kapitel, was überschrieben ist mit dem Wort der Sündenfall bei Luther. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er, Gott, sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrug mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn der Gott her aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. Ich denke, die Geschichte ist eine der bekanntesten auf der ganzen Welt, zumindest dann, wenn man im westlichen, christlich geprägten Abendland aufgewachsen ist. Interessanterweise aber auch im Koran wird über Adam und Eva berichtet. Also diese Story, die wir gerade mal wieder gehört haben, gehört zum Weltkulturerbe der Menschheit. Tausendfach künstlerisch umgesetzt, wie zum Beispiel auch hier im nächsten Bild, was wir sehen. Wer genau hinguckt und die Simpsons kennt, der entdeckt oben in der Schlange den Kopf von Mr. Burns, der den Donuts anreicht. Guckt aber zuerst der Homer schon gierig danach. Also das ist nicht ganz korrekt, diese künstlerische Umsetzung. Aber noch einmal. Wir haben geguckt, wo es steht, ganz am Anfang. Prinzip der ersten Erwähnung. Und jetzt Nummer 2, mit dem wir uns beschäftigen. Was wird da wirklich erzählt und was hat das mit uns heute zu tun, hier heute und hier, wie wir hier sitzen? Schauen wir mal. Punkt 1 habe ich mal genannt, Eden Project. Geklaut von einem kleinen Projekt in Südengland, in dem ich mal mit meiner Frau im Urlaub war vor einiger Zeit halt. Da hat ein Holländer, der irgendwie, glaube ich, viel Geld mit Rockmusik verdient hat, da so einen Garten Eden unter Kuppeln aufgebaut, so eine Art Riesengewächshaus. Aber auch, es gab auch das Eden Project ganz am Anfang unserer Erde. Und was ist denn da los gewesen in diesem Garten Eden, von dem berichtet wird hier in den ersten Kapiteln des Buches Genesis, Kapitel 2 und 3? Was ist da los gewesen im Paradies? Und wenn wir das Wort Paradies hören, was stellen wir uns eigentlich vor mit Paradies? Was kommen so bei dir, wenn du das Wort Paradies hörst, für Bilder hoch? So vielleicht kitschige Traumstrände, üppige Buffets, Mädchen in Bikinis oder wohlkonturierte junge brasilianische Fußballspieler, je nach Geschlecht halt am Strand, Cocktails und Krabbensalat oder einfach mal so himmlische Ruhe ein paar Wochen lang, so ähnlich wie man das auf diesem nächsten Bild sehen kann. Ein Palmstrand und da vorne liegt man dann faul in der Sonne. Ist das Bild, das biblische Bild eines Paradieses? Der Verfasser dieses ersten Buch Mose Genesis lässt uns ein bisschen so wie bei Big Brother einen Blick in diesen weltbekanntesten Themenpark der Menschheitsgeschichte reinwerfen halt. Mitsamt seiner Einwohner, wir stellen fest da, wenn man jetzt auch nochmal das Kapitel 2 vorher durchliest, könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen halt. Da läuft ein Paar nackig durch die Gegend halt. Es gibt leibliche Versorgung, all inclusive. Traumhafte Natur wird da beschrieben, Tiere aller Art und so, die der Mensch dann irgendwie erstmal benennen darf halt. Also so eine Art Live-Zoo ohne Gefahr. Und ein Pärchen ganz allein in dieser traumhaften Natur, keine vollen Terminkalender, wie viele es gerade vor Weihnachten eben auch haben, halt keine Geldnot, denn es gibt ja kein Geld, wozu auch? Soll man auch kaufen, man hat ja eben alles halt, keine Arbeit, kein anderes Bier, würde man vielleicht jetzt sagen, im hohen Norden halt, was will man eigentlich mehr? Aber ist das da so beschrieben? Was zeichnet dieses Paradies, diesen Garten Eden eigentlich in dem Text aus? Müßiggang, bequeme Faulheit in Urlaubsstimmung, wird das da beschrieben? Nee, wir lesen zuerst in Genesis 2, wie ich gerade vorgelesen habe, da steht im Vers 15, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden hinein, dass er ihn bebaute und bewahrte. Der Garten Eden ist also kein Schlaraffenland, in dem uns irgendwie so die Hähnchen in den Mund fliegen, kein All-Inclusive-Club, sondern der Mensch bekommt sofort einen Auftrag, und zwar heißt der Auftrag nämlich bebauen und bewahren. Und Gott gibt ihm auch ein Gebot, eine einzige Verhaltensregel, so die einzige allgemeine Geschäftsbedingung am Eingang vom Garten Eden halt, an die sich Mensch Nummer 1 und seine Frau Mensch Nummer 2 halten sollen. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Das ist alles. Ja, und dazu auch eine klare Warnung vor den Folgen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und also einfacher und deutlicher geht es nicht. Alles ist erlaubt, nur eines nicht. Dieser eine Baum mit dem komischen Namen, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und seinen tödlichen Früchten. Sonst darf man eigentlich alles. Und neben dieser Bestimmung ist noch etwas ganz anderes im Garten Eden, was wir heute so in unserem Alltag normalerweise nicht erleben oft. Gott ist nämlich da und er redet zum Menschen, er sorgt sich um ihn, er gibt ihm Tipps und eine Richtung, und dann lesen wir sogar später, wo nachdem da die Frucht verzehrt worden ist, lesen wir im dritten Kapitel, dass Gott so am Abend durch den Garten wandelt. In Personam. Kurzum, Gott ist im Garten Eden eine präsente Größe, im wahrsten Sinne des Wortes, sowohl präsent wie auch groß, und ist für den Menschen ansprechbar. Er ist unmittelbar erfahrbar, er ist schützend da für den Menschen, zwar nicht als gleichberechtigter Nachbar, so wird das ganz und gar nicht geschildert, sondern als der Schöpfer, der ganz kurz davor ja den Menschen erst geschaffen hat, als seine Art Vater, wie er später im Testament, im Neuen Testament oft genannt wird, und als ein Ratgeber, der gleich dem Menschen auch sagt, wie sein Leben funktionieren kann. Also das biblische Paradies ist kurz zusammengefasst ein Ort, wo Gott und Mensch so beisammen sind, wie es eigentlich gedacht war. Gott als liebevoller Schöpfer und das Geschöpf in Gemeinschaft, im engen Kontakt. Und wie Gott im Großen etwas geschaffen hat, wie er erst die Welt geschaffen hat, die Tiere, den Menschen, alles das, was um uns herum ist halt, gab er auch dem Menschen einen Einflussbereich. Ja, nämlich das Potenzial, dort einmal schöpferisch tätig zu sein, das kann man unter dem Begriff bebauen verstehen, schöpferisch gestalten, bebauen, und andererseits auch erhaltend, das Ganze, was ihm gegeben ist, anvertraut, es bewahren, die Schöpfung bewahren. Das ist nicht unbedingt bequem, aber jetzt mal ehrlich gesagt, wer will denn das eigentlich schon so auf Dauer? Mir geht es ganz oft so, wenn ich, Urlaub ist mal schön, mal ein bisschen entspannen, mal so gar nichts tun, irgendwie findet man 2-3 Tage interessant, und dann werden die meisten Leute dann doch irgendwie schon mal nervös und können nicht nur auf dem Liegestuhl liegen, sondern wollen dann mal irgendwas besichtigen oder einfach ein bisschen irgendwie irgendwas treiben. Selbst wenn man keine Arbeit hat, so sehnt sich doch der Mensch nach Betätigung, nach einer Aufgabe, nach einer würdevollen Aufgabe letztendlich auch halt, ne? Und das ist irgendwie, dieser Garten Eden ist von daher gesehen eine ganz angenehme Kombination aus kreativen Möglichkeiten, die mir als Mensch gegeben werden, und gleichzeitig einem geschützten Bereich, einem Garten, der was Abgegrenztes ist, und das Ganze noch mit einem allwissenden Chef, der es auch noch gut mit mir meint. Das ist die Idee vom Paradies, wie sich dann. Und trotzdem, obwohl das jetzt sich erstmal ganz nett so anhört irgendwie auf den ersten Blick, geht gleich am Anfang, also wirklich sofort am Anfang, etwas gewaltig schief. Und das hat zu tun mit meinem Punkt Nummer 2, mit 2 Bäumen und 3 Stimmen. Und um diese Geschichte richtig verstehen zu können, und das ist, ihr werdet euch vielleicht ein bisschen wundern, das ist vielleicht gar nicht so einfach, diese Geschichte wirklich richtig gut zu verstehen. Ich habe mir ein bisschen schwer getan bei dieser Predigtvorbereitung. Da sollte man sich nämlich mal einmal kurz Gedanken darüber machen, was es mit diesen Bäumen eigentlich auf sich hat. Die Gott daneben, vielleicht Apfelbäumen, Kirschbäumen, möglicherweise, wo der Garten Eden überhaupt war und was da gewachsen ist halt. Aber gehen wir mal davon aus, es ist eine Fülle von den schönsten Obstbäumen, die da standen hat, die da in den Garten gesetzt sind. Und diese beiden Bäume, die offenkundig eine ganz besondere Bedeutung haben, denn irgendwie dreht sich in dieser Geschichte eine ganze Masse um diesen Baum der Erkenntnis und um den Baum des Lebens. Fangen wir mal mit dem Baum der Erkenntnis an. Der Baum der Erkenntnis. Genauer heißt es dazu in Genesis 2, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Okay. Hört sich ganz einfach an, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Aber was ist damit gemeint? Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, das ist mir eigentlich so hundertprozentig bei meiner Predigtvorbereitung nicht klar geworden. Und ich bin auch des Weiteren ehrlich, ich habe diese Geschichte schon oft gelesen, aber ich musste noch keine Predigt darüber halten. Und ich habe irgendwie echt lange darüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich mit diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen? Ich nehme euch mal mit auf die Gedankenreise. Man könnte daran denken, dass damit die Willensfreiheit gemeint ist. Also die Fähigkeit, so Gutes und Böses im moralischen Sinne zu erkennen und zu tun. Wir haben ja die Willensfreiheit. Sagen zumindest die meisten Leute, dass wir nicht vollkommen irgendwie geprägt sind und nur etwas tun müssen, sondern wir haben eine Willensfreiheit. Wir können etwas tun, wir können auch etwas lassen. Und wenn wir Gutes und Böses erkennen, dann können wir vielleicht das Gute tun und das Böse lassen, zumindest theoretisch. Ist das gemeint? Ist mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gemeint, dass die Willensfreiheit meint und vielleicht das Naschen davon dann die Willensfreiheit gegeben hat? Glaube ich nicht. Ich sage euch auch warum. Denn in der Geschichte hier hatten Adam und Eva ja schon die Freiheit, gegen Gottes Gebot zu verstoßen, also so nach eigenem und nicht nach Gottes Willen zu handeln, bevor sie diese Frucht gegessen haben. Es gibt ja die Diskussion mit der Schlange. Und bevor man reinbeißt, trifft man ja eine Entscheidung, ob man diese
Frucht jetzt ist oder nicht. Und man hatte ja auch schon so ein paar Direktiven. Es gab ein Gebot und es gab ein anderes Argument dagegen und so. Und der Mensch hat ja nicht so faktisch davor gestanden und konnte die Frucht letztendlich nicht anrühren, weil er nur Gottes Willen tun konnte, sondern er hatte die Entscheidungsfreiheit, in diese Frucht reinzubeißen. Die war vorher schon da. Was habe ich also gemacht? Ich habe mal vor ein paar Tagen einen befreundeten Theologen, noch Theologiestudent, aber der ist schon ganz schön weit, der Junge, den Alex Kupsch, den noch viele kennen hier, der war früher mal in der City Church, studiert jetzt in Tübingen Theologie, den habe ich mal gefragt und der hat mir dann ein paar hilfreiche Gedanken zu diesem Thema mitgeteilt. Der hat mir auf Facebook so einen kleinen Kommentar geschickt und da reingeschrieben, gut und böse meint im Hebräischen, und das Alte Testament ist ja in dieser alten jüdischen Sprache, in Hebräisch, eigentlich im Urtext verfasst, das Allumfassende. Also so eigentlich alles, ne? Das Gut und Böse ist einfach alles zusammen. Und Erkenntnis wiederum, Erkenntnis von Gut und Böse, steht im Hebräischen nicht für, das muss ich ein wissenschaftliches Wort gebrauchen, kognitives Wissen. Und damit ist so ein Kopfwissen gemeint, ein Buchwissen. Wissen, was man sich so reinprügelt und was man lernt, wie wir in der Schule halt irgendwas lernen, kognitives Wissen. Sondern im Hebräischen steht Wissen eigentlich für eine umfassende Erfahrung und Erleben. Man würde jetzt vielleicht so heute modern sagen, eine ganzheitliche Erfahrung. Das könnte meinen, sagt der Alex, so hat er mir das geschrieben, in dem Augenblick, wo der Mensch in die Frucht von dem Baum der Erkenntnis beißt, eröffnen ihm sich alle Dimensionen des menschlichen Erlebens und damit auch das Schlimme. Das fand ich schon mal gut, hat mich aber irgendwie noch nicht so ganz befriedigt. Und Alex hat auch gesagt, er hat da irgendwie auch ein kleines Problem mit, dass so erstmal nur diesen Text so mal so zu nehmen, nicht mit den Konsequenzen, aber erstmal so da reinzukommen in diesen Gedanken. Und ich habe jetzt bei der Vorbereitung noch einen dritten Ansatzpunkt gehabt. Ne, denn immerhin sieht Gott es ja als Problem an, dass der Mensch in diese Erkenntnisfrucht gebissen hat. Ich will damit sagen, man könnte ja auch sagen, das Problem ist einfach, dass der Mensch gegen Verbot verstoßen hat. Du sollst nicht die Frucht essen, dagegen verstoßen, Problem. Aber ganz am Ende, in Genesis 3 steht nun mal drin, folgender Vers, und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Also Gott selbst wird dort in diesem Vers zitiert als jemand, der sich schon daran stößt, dass der Mensch weiß, was gut und böse ist. Das scheint also das Problem zu sein, so sagt zumindest diese Stelle. Und die wollen wir ja erstmal ernst nehmen. Wir wollen ja erstmal diese Stelle lesen und das mal erstmal verstehen, ob das überhaupt so gemeint ist. Also ist das Problem schon allein, dass der Mensch weiß, was gut und böse ist? Und da habe ich mir gedacht, ja, was ist denn daran eigentlich so schlimm? Was stört Gott denn konkret daran, dass man weiß, was gut und böse ist? Will er denn etwa, das hatte der Alex auch als Anfangsproblem erstmal so im Kopf gehabt, halt, will er dumme Menschen, die so durch die Gegend wandeln und oh, Apfel muss den nicht und so und nicht darüber nachdenken? Oder will er Marionetten, die von oben gesteuert werden und die eh nur Gottes Willen tun? Nee, glaube ich nicht. Ne? Also weil er hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen, hat Christoph letzte Woche gesagt. Und zum Ebenbild gehört ja auch die Willensfreiheit. Dazu gehört gerade dieses Denken, das Nachdenken, das Abwägen. Ja? Also und selbst wenn man dann weiß, was gut und böse ist, man kann sich doch immer noch für das Gute dann entscheiden, oder? Wo ist das Problem? Ich habe da lange drüber nachgedacht und ich habe eine These dazu, die ich euch weitergeben will. Und das ist vielleicht nochmal eine fruchtbare Möglichkeit, darüber ins Gespräch zu kommen oder darüber mal selber mal nachzudenken. Halt, meine These dazu ist folgende. Nach langem Nachdenken. Das Wissen über Gut und Böse, die Erkenntnis, dass es Gut und Böse so gibt irgendwie, ist als selbstständiges Gut eine Größe, ein Begriff, der gar nicht auftauchen würde, wenn der Mensch in enger Gemeinschaft mit Gott leben würde. Denn wenn das so wäre, wenn wir noch im Garten Eden leben würden und Gott uns sagen würde, was wir tun sollen, dann würden wir nicht in Moralvorstellungen denken, nicht in Gesetzen, nicht in das tut man und das tut man nicht, sondern wir würden einfach Gott vertrauen und ihn zu Rate ziehen. Wir würden einfach mit Gott zusammen leben und Gott würde uns leiten und würde uns sagen, was wir tun sollen. Und Moral sind ja immer nicht wie Gesetze, du sollst nicht. Und wenn, dann kommt da hinten das dabei raus. Ja? Machen mich letztendlich nämlich eigentlich zu einem Sklaven dieser Vorschrift. Das sagt übrigens interessanterweise auch Paulus im Römerbrief, der das Gesetz genauso beschreibt, dass das Gesetz eigentlich aus mir einen Gebundenen macht an das Gesetz halt. Und Dagegen, das Gegenkonzept gegen dieses Gesetz ist eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Denn die ist nicht dadurch geprägt, dass ich mir überlege, wo die Grenze ist und wo ich gerade noch so hintreten kann und wo ich dann einen Schritt nicht weitergehen darf, weil ich dann dieses Gesetz überschritten habe, sondern das Vertrauen zu Gott ist Beziehung und ist von da gesehen einfach ein Vertrauensverhältnis, wo ich einfach das tue, was Gott mir sagt und wo es nicht darum geht, dass ich selber bestimme, ob ich ein Gesetz einhalte oder nicht. Um es dann nochmal auf den Punkt zu bringen, der Baum der Erkenntnis und seine Früchte sind so die Basis dafür, dass der Mensch sich selber in eine Position bringen kann, anscheinend ohne Gott sein Leben zu meistern, nämlich mit Regeln und Geboten, die er selbst überwacht, in der Gesellschaft, durch den Staat oder so, aber auch für sich selber. Und dann das Ganze auch verbunden mit Freiheiten, die er sich selber einräumt. Und dann ist sozusagen diese Art von Wissen, diese Erkenntnis des Gut und Bösen, ein Stück Wissen, so eine Einsicht in alle Dinge, wie sie auch Gott zugesprochen wird, wie sie auch Gott hat, Allwissenheit, ne? Aber für mich dann einfach ohne Gott. Ich habe einen kleinen Ausschnitt bekommen, aber der findet dann in meinem Leben plötzlich ohne Gott statt. Das zum Baum der Erkenntnis und was der bedeuten könnte. Der zweite Baum, der da auftaucht und besonders genannt ist und mitten im Garten Eden steht, ist der Baum des Lebens. Das wird nun wesentlich einfacher. Der Baum des Lebens steht mitten im Garten Eden. Anscheinend durfte man von ihm auch essen, bis Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis genascht hatten. Denn es findet sich kein Verbot, von dem zu essen in Genesis 2. Und was bewirkt der? Ist auch vollkommen klar, glasklar. Genesis 3, Vers 22, ewiges Leben steht da. Das bedeutet, dass der Mensch eigentlich von allem Anfang an von Gott für ein ewiges Leben bestimmt war. Und zwar so, wie der Garten Eden aufgebaut war, in einer engen Gemeinschaft mit Gott. Und problematisch wurde das erst, als der Mensch die Wahl vollzog, ein Leben ohne Gott sympathisch zu finden und selbst in diesem Sinne klug zu werden, dass er düngt, ohne Gott sein Leben gestalten zu können. Das sind die beiden Vorerklärungen halt, was der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens ist. Und nun schauen wir uns mal gemeinsam anhand des Textes an, wer da redet und was es damit jeweils auf sich hat. Es gibt drei redende Personen, die erste oder drei Geschöpfe sozusagen, oder Geschöpfe ist auch der falsche Ausdruck, drei Redner sagen wir einfach mal. Also erstmal gibt es Gott in dieser Geschichte. Gott gibt klare Anweisungen in Genesis 2. Er ist der Schöpfer des Menschen, schenkt ihm das Leben und einen geschützten Lebensraum, diesen Garten Eden, den er bebauen muss, gibt ihm Früchte, alle Früchte der Welt, gibt dem Mann eine Frau und spricht nur eine einzige Warnung aus, nämlich nicht von diesem einen Baum essen, denn das ist tödlich. Und er lügt nicht, denn die Folge des Fruchtverzehrs ist der Tod, wie wir am Ende des dritten Kapitels ja sehen. Also Gott ist offen. Er ist großzügig, beschenkt den Menschen dort großzügig. Er ist fürsorglich, er ist besorgt dafür, dass den Menschen nichts Blödes passiert. Seine Worte sind wahr und er ist auch gerecht. Er hält sich an seine Worte. Er rückt von seinen Worten nicht ab. Das ist das, was wir aus diesen beiden Kapiteln über Gott und seine Stimme rauslesen. Dann spricht auch der Mensch. Er hat eigene Gedanken, die werden hier übrigens in den beiden Sachen, habt ihr vielleicht gerade gemerkt, anfangs gar nicht so ausgesprochen. Erst später im Gespräch mit der Schlange und Gott so wird was gesprochen, aber da wird auch mehr zwischen den Zeilen deutlich, was menschliche Gedanken, was die Stimme des Menschen ist, die der Mensch selber hat. Und geht also mehr aus zwischen den Zeilen hervor, aus den gesprochenen Worten, dazu gleich mehr, wenn wir den Text nochmal so in Ruhe durchgehen. Und das dritte Handelsperson ist die Schlange. Fragt man sich erstmal, wer ist das eigentlich, die Schlange? Ja, können Tiere reden? Kommt in der Bibel ab und zu mal vor. Es gibt auch einen sprechenden Esel und so. Also ab und zu reden Tiere mal, aber heute hat mit mir noch keine Schlange geredet. Und ich möchte es auch nicht. können Tiere reden? Und ist die Schlange vielleicht das Böse in Person, der Satan? Möglich. Interessant ist, dass der Text selber derartige Interpretationen überhaupt nicht anstellt. Ich habe mir ja gerade vorgelesen, da steht überhaupt nichts dafür drin, wer diese Schlange eigentlich ist. Die ist plötzlich da, erzählt irgendwas. Und daraus schließe ich mal so, irgendwie die Frage, wer diese Schlange eigentlich ist, die scheint gar nicht so wichtig an dieser Stelle zu sein. Vielleicht ist sie später mal wichtig, aber an dieser Stelle ist sie gar nicht so wichtig. Bibelkenner, wer jetzt viel die Bibel liest oder so, der erkennt zwar in der Strategie der Schlange, in dieser Gesprächsführung, in dieser Rhetorik der Schlange, so ein gewisses teuflisches Strickmuster. Da wird mit Lüge gearbeitet, mit Erweckung von Begierde, letztendlich mit dem Ziel, von Gott wegzuführen. Aber lassen wir das einfach mal offen, denn vielleicht die Bedeutung, vielleicht warum von der Schlange hier gar nicht so viel berichtet wird, wer das eigentlich ist, ist hier vielleicht, dass der Schlange oder dem personifizierten Bösen irgendwo nicht zu viel Schuld hier zugeschoben werden sollen. Denn der Mensch ist ja derjenige, der hier eine fatale Entscheidung trifft und die auch mehr als ein kurzes Blackout ist, die offenbart vielmehr eine Grundproblematik, nämlich Misstrauen gegen Gott und eine Selbstabtrennung des Menschen von Gott. Was passiert da jetzt? Also, die Schlange beginnt in der Geschichte erstmal rotzfrech mit einer Lüge. Sie fragt nämlich, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Das hat Gott aber gerade nicht in Genesis 2 gesagt. Deswegen habe ich diese kleine Vorgeschichte von Genesis 2 vorhin vorgelesen. Er hat nämlich nur ein Gebot ausgegeben, eben nicht von diesem Baum der Erkenntnis zu essen. Von allen Bäumen war niemals die Rede, da steht nichts davon drin. Und die Technik der Schlange ist hier, die bewusste, gezielte rhetorische Frage ist, Zweifel an diesem Wort von Gott zu sehen. Von allen Bäumen nicht und so. Ne? Und das klingt dann noch relativ gut, denn dann antwortet die Frau. Die wehrt nämlich ab. Die sagt dann zwar, wir essen von den Bäumen. So eigentlich von allen anderen Bäumen. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon. Rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Die Aussage von der Frau, das Erste, was sie sagt, ist auch nicht so ganz wahr. Die ist etwas übereifrig, denn von nicht anrühren war in Genesis 2 auch nicht die Rede. Da war nur die Rede von nichts essen. Dieser angerührte Zweifel, den die Schlange da erzeugt hat und oder der hervorgerufen hat und der Mensch aufkommt, der erzeugt etwas, was heute ganz typisch menschlich ist, was wir heute bei jedem von uns beobachten können, nämlich Misstrauen. Und dahinter steckt ein Gedanke, der uns, glaube ich, allen nicht fern ist und den ich mein ganzes Leben lang und auch als ich so ganz jung Christ war, immer wieder gedacht habe, halt, nämlich eigentlich steckt dahinter der Gedanke, sollte Gott uns etwas missgönnen? Was soll eigentlich das blöde Gebot, ne? Das ist ein Apfel da und so, ne? Weiß ich das selber nicht besser? Und wir kennen es nur zu gut schon so als Kinder, die Sabine hat das gerade so liebevoll erzählt halt, mit Kindern, sie hat ja auch zwei kleine Jungs zu Hause und mit schon große Jungs, würden die jetzt sagen halt, ne? Das kann man ja schon bei Kindern beobachten halt, ne? Dass eigentlich erst richtig Spaß macht, was verboten ist. Das ist sowas, was wir gerne tun halt. Aber warum eigentlich? Warum macht das eigentlich Spaß, was verboten ist, irgendwo so ein bisschen zu tun halt, ne? Weil wir etwas ausreizen wollen. Ne? Ist es hinter dem Verbotszaun, den jemand errichtet hat, nicht erstmal richtig spannend? Wartet da nicht das wahre Leben auf uns halt, ne? Fängt da nicht so das richtige pralle Leben an halt so, bei Kindern mehr Spielzeug zu bekommen, immer mehr Spielzeug, das ganze Kinderzimmer voller Spielzeug, mit dem ich mich dann beschäftigen kann. Eine Wii vielleicht noch oder so halt, glaube ich, gerade Streitpunkt in vielen Haushalten halt, ob man irgendwie sowas anschafft, irgendwie so eine Playstation oder eine Wii oder was es da alles so gibt halt, ne? Mehr Spielzeug halt, oder wenn man ein bisschen älter wird, vielleicht mal eine Zigarette ausprobieren. Wer fand das nicht klasse irgendwie so? Die Eltern wissen nichts davon und so. Und irgendwo hinter einem Busch erstmal die erste Camel sich angezündet. Oder was zündet man sich heute zuerst an? Weiß gar nicht. Ja? Und dann ungefähr zeitgleich Alkohol, der lustig macht halt. Die Erwachsenen trinken Alkohol. Und als Kind muss man immer so Blubberwasser trinken. Irgendwie Glühwein ohne Alkohol und sowas halt. Und aber ne, ist das nicht erstmal richtig spannend und macht mich das nicht zu einem Mann irgendwie halt? Ne? Oder ein bisschen unverbindliche Sexualität. Bisschen rumprobieren, schauen, was geht so, was sammeln irgendwie für meinen Lebenslauf halt. Oder mich einfach mal überall selbst an die erste Stelle setzen, in allem. Und was sagt Gott dazu, wenn wir uns auf Kosten anderer vergnügen, in irgendeiner Art und Weise, oder auf Kosten unserer Gesundheit selber? Für Gott ist immer eine ungetrübte Gemeinschaft wichtig. Das kommt bereits in den ersten Versen der Bibel da so raus halt. Zwischen dem Menschen und ihm. So war es ja gedacht, in diesem Garten halt, zwischen den Menschen und ihm. Und deshalb auch, logischerweise, unter den Menschen untereinander. Das sind ja auch die beiden großen Gebote. Du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sind die beiden großen Gebote, die über allem drüber stehen und wo alle anderen Gebote letztendlich drunter passen. Die eigentlich nichts anderes sagen. Denn wenn Gott den Menschen liebt, dann liebt er jeden Menschen und dann möchte er natürlich auch, dass die Menschen diese Gemeinschaft, die er selber mit ihnen hat, auch untereinander haben. Aber Übervorteilung, Leben auf Kosten anderer, das zerbricht die Gemeinschaft. Das weiß jeder, der bei dem mal Gemeinschaft zerbrochen ist. Und auch jeder, bei dem Gemeinschaft nicht so derbe zerbrochen ist, in einer Art und Weise, dass er jetzt vielleicht, dass er in Trennung lebt, in einer Beziehung, oder dass er vielleicht irgendwie mit seinen Eltern Stress hat oder irgendwas anderes halt. Irgendwo ist jeder enttäuscht worden, mal von irgendeinem Menschen, irgendwo hat jemand Ungerechtigkeit in seinem Leben erfahren, und das bringt eben erstmal eine Trennung von Menschen, dass diese Beziehung kaputt ist, es bringt Misstrauen anderen gegenüber, Verletzungen, dass man sich nicht mehr öffnen kann anderen gegenüber halt, ne. Es, führt eigentlich letztendlich dazu, dass ich tief enttäuscht bin und diese Enttäuschung pausenlos mit mir rumtrage und das auch mein Leben blockiert. Das heißt irgendwie, Gottes Gebote sind keine Willkür, keine Lust am Spaßverderben, den Leuten das Beste vorenthalten, sondern die sind ein Schutz davor, dass mein Leben aus dem Ruder läuft und dass Gemeinschaft zerstört wird. Aber die Eva, und das ist ja das herrlich Realistische, ich habe ja vorhin gesagt, die Bibel ist so herrlich realistisch und die ist an diesem Punkt auch total realistisch. Ja? Jeder von uns bis heute, jede Generation neu, die in all den tausenden von Jahren halt neu aufgewachsen ist, halt trägt in sich dieses Misstrauen gegen Gott. Und das begann schon kurz nachdem der Mensch begann zu atmen. Und warum begann das Misstrauen? Wo ist die Wurzel dieses Misstrauens? Weil der Mensch auf eine andere Stimme gehört hat, als die Gottes. Gott hat doch klar gesagt, was angesagt ist. Lass das bleiben mit der Frucht, hat er gesagt halt. Ne? Und der Mensch hat auf eine andere Stimme gehört. Egal, welche Stimme das ist. Er hat auf eine andere Stimme gehört, als die mit der Gott zu ihm geredet hat. Und so übereifrig, wie die Eva hier reagiert, nicht einmal anrühren. Ich passe es mal lieber mal gar nicht an. Ne? Essen sowieso nicht, aber ich pack's schon mal gar nicht an, und das sogar Gott zuschreibt irgendwie als noch eine weitere Grenze irgendwie halt, ne, zeigt es eigentlich schon ihren inneren Kampf an. Ne? Wer nämlich so reagiert, der hat Zweifeln und der legt die Messlatte mal lieber ein bisschen höher, als Gott sie selbst gelegt hat. Er erfindet eigene Schutzregeln. Das kennen wir vielleicht auch von uns, wenn wir mal irgendwie so ein Laster bleiben lassen wollen oder uns versuchen, an irgendeinem Punkt, an dem wir gerade haken, zu verbessern. Dann legen wir mal die Messlatte mal lieber ein bisschen höher. So, und hilft das was? Erlebt ihr das als hilfreich? Ich nicht. Und die Schlange weiß das natürlich und legt nur nach. Und zwar mit dem ersten offenen Widerspruch gegen Gottes Wort. Gerade das war ja mal so eine rhetorische Geschichte. Hat Gott in allen Bäumen und so, ne? Und jetzt legt sie mal richtig nach mit einer richtigen Lüge. Sagt nämlich, du wirst nicht sterben, wenn du davon isst. Ja? Du wirst vielmehr werden wie Gott. Und das wird ihm nicht gefallen. Also, und hier lügt die Schlange gleich zweimal. Nämlich, es ist einmal so, dass der Genuss den Tod nach sich zieht. Das ist genau das Ergebnis, was Gott gesagt hat von allem Anfang an und was dann auch passiert. Dass der Mensch letztendlich aus dem ewigen Leben herausfällt, aus dem Garten Eden vertrieben wird und dann einfach wirklich am Ende seines Lebens, nicht sofort, nicht in aller Ungnädigkeit sozusagen halt irgendwie ein Todesurteil vollstreckt bekommt, aber er muss am Ende seines irdischen Lebens erst einmal menschlich, körperlich sterben. Also es stimmt nicht, dass der Tod nicht kommt. Und das Zweite ist auch nicht, ist denn der Mensch wirklich wie Gott geworden? Allwissend? Allmächtig? Ist er das geworden? In Evas Kopf tickert es aber in dem Moment, als sie diese Message hört halt. Und sie denkt sich, hört sich gut an, das macht irgendwie so Spaß. Ist eine Lust für die Augen, tolle Frucht und so. Ein sinnlicher Kick steht mir da bevor und es macht auch noch klug. Und werden wie Gott, klingt auch nicht schlecht halt, ne? Aber was meint das Werden wie Gott eigentlich? Was ist eigentlich das Reizvolle daran für den Menschen? Werden wie Gott. Warum ist das so verlockend? Nun, das ist ein bisschen so, die Sehnsucht danach, selber das Ruder in die Hand zu nehmen. Selbst Herrscher über sein Leben zu sein. Selber machen, sagen Kinder wieder so ganz oft irgendwie halt. Wenn Kinder groß werden, dann wollen sie alles mal selber machen. Und so wollen wir auch, wenn wir groß sind, immer noch alles selber machen. Und das steckt total tief in uns drin. Theologen würden jetzt, ob dieses Kapitels hier von der Erbsünde reden. So, weil irgendwie das eine Folge der Erscheinungsform des ersten Misstrauens des Menschen gegen Gott ist, der da begonnen hat halt, ne? Also, aber Fakt ist jedenfalls, hier liegt das Problem. von dem Text halt. Ne? Ich vertraue nicht der Stimme Gottes, die da ist, die spricht, sondern ich höre auf diese süßliche, verlockende andere Stimme, so die mir das Blaue vom Himmel verspricht, mir erzählt, ich brauche Gott doch gar nicht, ich kann selbst mein eigener Gott sein. Ich brauche nur zuzugreifen von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, habe ich das selber, dann habe ich selber dieses Wissen, dann bin ich selber insofern wie Gott, als dass ich dann selber mein Leben in die Hand nehmen kann. Brauche ich diesen Parkwächter gar nicht mehr. Bin ich selber mein eigener Parkwächter. Und dann packe ich zu. Das ist ja das, was Eva dann tut halt, wie es so goldig da im Brick Testament abgebildet ist. Das kann man übrigens im Internet sich schön angucken. Da gibt es noch ganz viele andere süße Lego-Bildchen. Das heißt also Brick Testament, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht .de, sondern .org oder sowas irgendwie guckt. Gebt einfach mal Brick Testament bei Google an, dann werdet ihr das sofort finden. Gibt noch ganz viele andere umgesetzte Lego-Bibelgeschichtchen. Und dann packe ich zu. Und was passiert jetzt, nachdem sie zugepackt hat? Ist sie jetzt wie Gott geworden? Nee, sie wacht auf und die findet sich wieder im Punkt 3, den ich habe. So wie in einem Roman von John Steinbeck es so schön heißt, Jenseits von Eden. Oder wie es etwas später dann auch von Kain heißt, der auch Jenseits von Eden lebt. Also Jenseits von Eden, damit meine ich einfach nicht mehr in Eden, nicht mehr im Garten Eden. Man findet sich wieder, dass diese Gartenidylle kaputt ist, dass sie zerstört ist. Und wir selber heute hier, wir haben ja gar keine Wahl mehr. Wir leben ja ganz klar nicht im Paradies, aber auch Eva ist und steht da wie eine betrogene Betrügerin. Sie empfindet plötzlich ihre Nacktheit, etwas, was Gott im Paradies als natürlich geschaffen hat, die empfindet sie als peinlich und macht sich gleich die erste Regel mit Blättern, wie das ganze Peinliche bedeckt halt. Also der Mensch trägt eigentlich sofort die Konsequenz seiner selbstgewählten Eigenmacht. Er macht sich eigene Regeln und fühlt sich dabei nicht gut, sondern schämt sich dann trotzdem dabei und erkennt irgendwie, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist. Aber wo liegt nun das Problem und wo liegt das Problem noch heute? Das erste Problem ist, dass der Mensch auf die falsche Stimme gehört hat. Die Stimme, die Zweifel an Gott nährt, anstelle auf Gott selbst. Und das zweite Problem ist, in dem Moment, wo er danach greift, so zu werden wie Gott, wo er selber Gott für sein Leben wissen will, verlässt er diesen geschützten Bereich, den Garten, in dem er diese ungetrübte Gemeinschaft mit Gott hat. Er wird dadurch nicht als Gott, er wird dadurch kein eigener Gott halt und könnte eigentlich auf Gott und sein Wort vertrauen, aber die Möglichkeit hat er nicht mehr. Und hat es eigentlich selber sozusagen initiiert. Und ab diesem Moment, so sagt die Bibel, ist alles kaputt. Der Mensch schämt sich vor Gott, das ist das Erste, was passiert. Er schämt sich, als Gott nach ihm ruft im Garten Eden halt. Und Gott weiß ja, wo Adam ist. Ja? Diese Frage ist ja auch eine Frage, wo der Mensch sich selber beantworten soll. Wo bist du eigentlich? Lebst du noch in der Gemeinschaft mit mir? Oder was ist da passiert? Und die Frage nach dem, was da passiert ist, beantwortet der Mensch dann mit so wie wir das heute auch noch tun, herrlich realistisch, mit ablenkenden Entschuldigungen. Nicht ich war es, die Frau war es. Die hat mir den Apfel gegeben. Oder ist ja eigentlich, ob es ein Apfel war, ist nochmal eine gute Frage. War er nicht, also eine Frucht hat. Die Frau hat mir die Frucht gegeben halt. Ne? Und dann sagt die Frau, gefragt halt, Frau, was hast du getan? Sagst du, nicht ich, die Schlange, die hat mich hier verarscht. Ja? Hat mich betrogen. Und das kennen wir auch nur zu gut. Wir stellen uns nicht gerne unsere eigenen Schuld, die wir haben, sondern wir schieben die Schuld mal lieber auf andere. Auf eine Frau, auf eine Schlange, immer so schön weiter, bis das letzte Glied in der Nahrungskette erreicht ist halt. Und im Verhältnis zu Gott ist es wie im Verhältnis zu anderen Menschen. Wenn da einmal der Wurm drin ist, ist die Beziehung getrübt. Hören wir hier. In keiner Wohngemeinschaft funktioniert es auf Dauer, wenn man nicht vertrauensvoll miteinander lebt, wenn da irgendwie so komische Dinge passieren halt und wenn das Vertrauen kaputt geht, dann hat man einfach kein Vertrauen mehr in seine Mitbewohner. Und erst recht geht das nicht im Verhältnis zu Gott, wenn da was kaputt ist. Und alles, was dann danach in Genesis 3 in diesem Text erzählt wird, die Fragen Gottes an den Menschen, die Ankündigung, dass der Mensch fortan ein mühevolles Leben lebt, dass er stirbt, sind natürlich einerseits die von Gott vorher aufgezeichneten Folgen. Gott hat das ja klar gesagt, was passiert, wenn von diesem Baum genascht wird. Aber zum anderen ist es eigentlich auch die selbstgewählte Konsequenz des Menschen, der selbst Gott sein will und damit eigentlich selber die Gemeinschaft verlässt, die damit hinüber ist. In dem Moment, wo ich die Frucht ergreife und eigentlich mich auf dieses Versprechen einlassen möchte, du willst sein wie Gott, in dem Moment ist es eigentlich schon kaputt. Und die Folgen sind dann das, was wir heute erleben. Also da links ist nochmal ein Bild von der Vertreibung aus dem Paradies. Rechts ist es so, wie in etwas altertümlicher Art und Weise halt der Nahrungserwerb vor sich ging. Aber wir kennen das heute auch alle auch halt. Unser Leben ist Mühsal. Hier wird bei der Frau gesagt, Schwangerschaft können die Männer vielleicht nicht so richtig nachvollziehen. Für die Frauen ist es dann vielleicht durchaus auch nur ein ansprechendes Thema oder erfahrbar, dass es nicht schön ist, bei der Schwangerschaft Schmerzen zu haben. Bei dem Mann, das ist noch so 1:1 heute so halt. Der Mann buckelt sich das auf seine Arbeit ab und findet die meistens nicht nur als reine Befriedigung, sondern irgendwie letztendlich auch als eine Bürde, als etwas, wo er dann so im Schweiße seines Angesichtes das Brot essen muss, verdienen muss halt und irgendwie nicht immer Spaß dabei hat und viel Stress damit halt hat. Und im übertragenen Sinne meinen natürlich diese Problematik all die Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind. Gestörte Beziehungen, die wir untereinander haben, Ängste, mit denen wir leben, die unser Leben bestimmen, Süchte, alle Süchte, die man sich vorstellen kann, halt wirtschaftliches Elend, in dem viele Leute leben müssen, Ungerechtigkeit in der Welt, gestörte Sexualität in jedem Bereich. Das ist die Folge. Das ist die Beschreibung davon, was Sünde eigentlich ist. Sünde ist nicht die Übertretung, dass man ein Gebot einfach nur mal eben nicht beachtet, dass man eine einzige Regel nicht eingehalten hat und dass man jetzt irgendwie dass man mal so kurz daneben getreten ist. Sondern Sünde ist eigentlich die grundsätzliche Problematik, dass der Mensch die Gemeinschaft mit Gott verlässt. Und Adam und Eva haben die Gemeinschaft mit Gott in dem Moment verlassen, wo sie eigentlich keinen Bock darauf hatten, sich in das Vertrauen, in der Vertrauensbeziehung zu Gott aufhalten zu wollen. Sie wollten es lieber selber machen. Sie wollten lieber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen naschen und dieses Wissen sich selber in ihr Leben reinbringen, was ihnen ermöglicht, dass ihr Leben selber ohne Gott zu führen. Und in dem Moment, wo ich das will, was soll das denn? Warum soll es dann noch eine Gemeinschaft mit Gott geben, wenn ich selber mein eigener Herr sein will? Ich richte mich ja damit faktisch selber, weil ich selber eigentlich sage, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist wie als wenn ich meiner Frau in der Ehe sage, wir sind zwar pro forma verheiratet, aber weißt du, eigentlich mache ich, was ich will. Das Interessante ist, es gibt, das ist der Abschluss von meiner Predigt, es gibt ein versöhnliches Ende. Das ist natürlich die Beschreibung, wie die Sünde in die Welt gekommen ist, was da drin steht. Und warum der Mensch heute mit diesem Schatten rumläuft. Mit diesem Schatten des Bösen, mit dem Schatten der Möglichkeit, sich für das Böse zu entscheiden, mit dem Schatten der Realität des Bösen. Das Punkt Nummer 4 ist nämlich Baum des Lebens. Baum des Lebens Reloaded habe ich das mal genannt. So ähnlich wie Matrix Reloaded. Nochmal hochgeladen. Es gibt die Möglichkeit, dass dieser Baum des Lebens, der im Garten Eden gestanden hat, heute wieder angezapft werden kann. Und wie ist das? Ich greife ein bisschen vorweg. Nächste Woche wird in zwei Themen dann nochmal intensiver darauf eingegangen halt. Aber uns wird im Neuen Testament gesagt, dass Jesus Christus, ein neuer Weg zu diesem Baum des Lebens ist, der das ewige Leben schenken wird. Und da zitiere ich zwei Bibelverse. Genauer gesagt, zeige ich euch nochmal drei Bilder. Also das ist der Baum des Lebens vielleicht halt. Auf der rechten Seite sehen wir erst ein Bild. Das ist eine künstlerische Darstellung eines Baumes, der eigentlich, wenn man genau hinguckt, ein Kreuz ist. Das findet man ganz oft in der christlichen Symbolik aufgrund von einigen Bibelstellen. Jetzt kommt das nächste Bild, der eigentlich ein Symbol für diesen Baum ist, an dem Christus gehangen hat. Ich lese euch mal ein paar Bibelstellen vor. 1. Korinther 15. Da steht drin, Verse 21 und 22, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, damit ist Adam gemeint, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht, sagt Paulus zu den Korinthern an dieser Stelle. Und was absoluter Hammer ist, wenn man, wir waren jetzt ganz am Anfang, so das Prinzip der ersten Erwähnung, die erste Erwähnung ist gleich in Genesis. Und die Bibel hört auf, in der Offenbarung mit Worten, die wiederum vom Baum des Lebens sprechen. Da steht nämlich Folgendes drin. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinen sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, sagt der Geist den Gemeinen, und geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Und etwas weiter in Offenbarung 22, Verse 1 und 2 steht drin, eine Vision, eine Prophetie, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Eine Prophetie, die eigentlich sagt, der Baum des Lebens ist nicht weg, der steht immer noch da und er ist sozusagen vielleicht noch von den Cherubimen bewacht, von diesen Engeln, die den Menschen nicht ranlassen wollen. Vielleicht damals nicht ranlassen wollten, einfach weil wenn der Mensch nämlich sich selber für ein Leben ohne die Gemeinschaft mit Gott entscheidet, was wäre denn da aus Dauer drauf geworden? So ein Ende, also ein Schrecken ohne Ende, ein ewiges Leben in einer Situation, wo der Mensch eigentlich gar nicht das lebt, was wir, wofür er eigentlich gedacht war? Wäre das gut für den Menschen gewesen? Und die Bibelkommentatoren sagen an der Stelle immer so, warum hat Gott den Menschen eigentlich aus dem Garten Eden dann verscheucht und ihn nicht weiter vom Baum des Lebens essen lassen und ihm damit ewiges Leben gegeben, weil er ihn ein wenig bewahrt hat davor, was dann mit ihm passiert wäre. Dass er in dieser gefallenen Schöpfung, in dieser kaputten Schöpfung, die durch dieses Misstrauen kaputt gegangen ist, eigentlich letztendlich auf Dauer verurteilt hätte, in diesem Mist zu leben. Wollt ihr ewig so leben wie heute? Ist eigentlich die Frage, die wir uns stellen müssten. Wollt ihr ewig so leben, wie ihr jetzt heute lebt, mit all den Krankheiten, mit all den Gebrechen, mit all dem Misstrauen, mit all den kaputten Dingen? Ist das, was ewiges Leben attraktiv macht? Das schien nicht gegangen zu sein, deswegen hat Gott den Menschen aus dem Garten Eden rausgemacht. Aber er hat auch eine Lösung gefunden. Er hat nämlich Christus auf die Welt geschickt, so lesen wir im Neuen Testament. Er ist Mensch geworden, das ist das, was wir feiern in den nächsten paar Wochen. Und durch diese Menschwerdung Gottes ist wie ein Draht entstanden, auf diese Stimme, die im Garten Eden zu hören war, unmittelbar zu hören war, wo Gott rumgelaufen ist, gewandelt ist und den Menschen klare Gebote gegeben hat, diese Stimme heute wieder zu hören. Und das ist was wir heute mitnehmen können. Wir haben nämlich einen neuen Zugang zu Gott, wenn wir diese Schuld, die wir in uns haben, nicht irgendwie so ein paar Sachen abbüßen oder so, sondern diese grundsätzliche Schuld, diese grundsätzliche Abwehr von Gott, die sich in diesen anderen Sachen äußert, in diesen Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, oder vielleicht auch in größeren Sachen, die wir in unserem Leben falsch machen. Aber indem wir eigentlich dieses Problem erkennen, dass wir eigentlich keinen Bock darauf haben, Gott in unserem Leben Herrscher sein zu lassen, wenn wir das bekennen vor Gott und dann auch glauben, dass Jesus Christus derjenige ist, der gekommen ist, um das wieder zu reparieren, der für uns gekommen ist und der das auch dadurch repariert hat, dass er am Kreuz gestorben ist und der nun eigentlich der neue Weg zum Baum des Lebens ist. Ein neuer Zugang. Man könnte vielleicht sogar sagen, vielleicht ist er sogar der Baum des Lebens. Es ist nicht so entscheidend zu entscheiden, ob er selber ist oder ne, was. Es geht ja eigentlich darum, dass der Mensch ewiges Leben mit Gott hat. Er ist auf jeden Fall der Weg dazu, das zu finden. Und wenn wir Gott unser Leben anvertrauen, ist es wieder möglich, mit Gott täglich zu leben, mit ihm zu wandeln. Ich habe vor ein paar Wochen in der FEG einen ganz tollen Vortrag gehört von dem Hans-Peter Reuer. Da ging es um Christus in uns, so beten, wie man eigentlich den ganzen Tag mit Gott in Verbindung bleiben kann. Und darum geht's ein bisschen. Das ist eigentlich das, was das christliche Leben auszeichnet, nach dem Sündenfall, dass über Jesus Christus es wieder möglich ist, mit Gott zu reden, von Gott Weisung zu bekommen und das in jeder Sekunde meines Lebens. Jetzt gleich draußen, die ganze nächste Woche, nicht beschränkt auf den Gottesdienst, nicht beschränkt auf ein paar Minuten, wo wir in der Bibel lesen. Das ist eigentlich ganz toll, weil nämlich Christus das Angebot macht, in uns reinzukommen, wenn wir diese Entscheidung treffen. Ich möchte euch eine gute Empfehlung geben. Büchertisch, die erschlagen mich gleich wieder halt. Aber ich habe mir, als der Hans-Peter Reuer diesen Vortrag gehalten hat, dieses Buch gekauft. Das heißt, nach dem Amen bete weiter. Dringliche Buchempfehlung. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, wo man viel darüber lesen kann, nur über dieses Thema, wie es ist, heute in einem fortlaufenden Gespräch mit Gott zu stehen. Die Basis dafür, dass das gelingen kann, ist diejenige, dass Jesus Christus gekommen ist. Und die Basis ist aber auch dafür, dass du verstehst, warum es diesen Weg gegeben hat, den Gott mit den Menschen gegangen ist oder den der Mensch umgekehrt von Gott weggeführt hat und was die Lösung ist. Und ich sage mal zum Schluss nochmal zwei Worte zum paar eigenen Erfahrungen. Ich habe das nach diesem Vortrag das erste Mal in meinem Leben praktiziert, mal so ein bisschen mir bewusst zu machen, dass Christus wirklich in meinem Leben ist, jeden Tag, in jeder Minute. Ich habe mich mal vor 20 Jahren für Gott nochmal neu entschieden in meinem Leben, dass ich ein Leben mit Gott leben möchte. Aber es ist nochmal ein Unterschied, ob man diese Entscheidung einmal mal trifft oder ob man diese Entscheidung mit sich herumträgt, jeden Tag und im Bewusstsein lebt, dass Gott bei mir ist. Und das wünsche ich euch einfach, dass er das erlebt und dass er vielleicht mal anfängt, wenn ihr Christen seid, das in eurem Leben jede Minute zu praktizieren, mit der Gegenwart Gottes zu rechnen und nicht in der Lüge zu leben, dass Christus nicht in eurem Leben ist. Und für all die Leute, die nicht wissen, wovon ich rede, dann habt ihr viel Stoff darüber jetzt nachzudenken. Tun wir nochmal mit der Band. Ich bete nochmal eben mit uns zusammen. Vater, ich möchte dich bitten, dass all die Leute, die dich nächste Woche suchen und versuchen wollen, mit dir zusammenzuleben, mit deinem Bewusstsein zu leben, dass du jede Minute ansprechbar bist, dass du verfügbar bist für unsere Fragen, für unsere Sorgen und Ängste, dass sie in der nächsten Woche erleben, dass du da bist und dass du sprichst und dass du gute Worte für unser Leben hast. Und hilf uns dabei, dass wir nicht auf die falschen Stimmen hören. Und in dem Sinne möchte ich einen Segen über uns alle aussprechen, dass wir das erfahren dürfen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.